HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Rums ist ja allgemein bekannt für seine, ich sag's mal ein bisschen salopper, für seine dicken Frauen, die er gemalt hat.
Etwa in der Mitte des Gemäldes, mit schneeweißer Haut im roten Kleid, die halbnackte Diana.
Dann gab's die große MeToo-Debatte.
Frauliche Fauna, Walküren, Sinisten in zertrampelten Betten.
Und entsprechend wird halt jetzt im Zuge der MeToo-Debatte auch vieles hinterfragt, was in Museen zu sehen ist.
Angehörige der Hochschule hatten moniert, der Text könne Frauen gegenüber als diskriminierend aufgefasst werden. Das Gedicht soll nun entfernt und durch ein anderes ersetzt werden.
Die Kunst hat die Aufgabe, sich mit eigentlich allen gedanklichen und emotionalen Facetten menschlichen Lebens zu befassen. Da spielt die Erotik eine Rolle, da spielt Übergriffigkeit auch eine Rolle, es spielt auch Gewalt eine Rolle.
We could have a long debate about sexuality.
Wir könnten eine lange Debatte über Sexualität in der modernen Welt haben. Denken Sie an Big Brother oder andere Fernsehformate, wo Sexualität ganz vorne steht. Darüber sollten wir reden. Aber nicht in einer Art von Zensur ein Bild von der Wand nehmen.
Und heute öffnet das Frankfurter Städelmuseum seine Türen für eine große Ausstellung mit Werken des flämischen Barockmalers Peter Paul Rubens. Wir werden dort, neben anderen Bildern, die frierende Venus betrachten können, eine völlige junge Blondine, die dem Betrachter ihren nackten Rücken zuwendet. Neben ihr kauert ein kleiner Junge, ebenfalls sehr nackt, und hinter den beiden lauert ein zotteliger Satyr, ein Mischwesen aus Mensch und Ziegenbock. Es wirkt wollüstig und gefährlich. Das Bild malte Rubens im Jahr 1614. Die frierende Venus gilt als eines seiner Meisterwerke, auch weil es eine große sinnliche Wirkung erzeugt. Wie so viele andere Gemälde aus unterschiedlichen Epochen, die in unseren Museen hängen. Wir sehen nackte, schimmernde Haut, meist von jungen Knaben und Frauen. Wir sehen lüsterne und schüchterne Posen, scheue und selbstbewusste, unschuldige und verführerische Posen in allen Formen und Farben. Jetzt fragen aber manche, sind bestimmte dieser Posen nicht moralisch fragwürdig? Machen sie Frauen und Knaben zum Objekt? Ist Malerei überhaupt eine Brutstätte des Sexismus, den es zu entlarven gilt? Darüber wird vor allem in den USA eine schrille Debatte geführt, und es scheint, dass sie auch zu uns herüberschwappt. Noch steht nicht jeder Museumsdirektor unter moralischem Druck, seine Bestände einer scharfen Prüfung auszusetzen und womöglich anstößige Bilder abzuhängen und wenigstens zeitweise aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Aber in der Manchester Art Gallery ist das kürzlich schon geschehen, im Rahmen einer sogenannten Kunstaktion, was bei den allermeisten Kunstkritikern gewaltige Empörung ausgelöst hat. Fegen moralische Putztruppen unsere Museen leer? Müssen wir die Freiheit der Kunst im 21. Jahrhundert wieder gegen Zensur verteidigen? In diese Schlacht ziehen wir jetzt in voller Rüstung. Und wir beginnen mit einem Rundgang durch die Rubens-Ausstellung im Frankfurter Städel. Tanja Küchle war schon da.
Schon das erste Gemälde, dem man in der Ausstellung begegnet, hat es in sich. Eine Christusdarstellung, die intensives Mitgefühl erzeugt und gleichzeitig ein gewisses erotisches Prickeln. Wir sehen Christus mit der Dornenkrone, dem Volk vorgeführt vom Statthalter Pilatus. Die sogenannte Ecce-Homo-Szene. Sie wurde in der Kunst schon tausendfach gemalt vor Rubens, aber eben noch nie so. Sammlungsleiter Jochen Sander vom Städelmuseum hat die Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Kunsthistorischen Museum Wien kuratiert.
Die Ecce-Homo-Szene ist in der Tat ein besonders prägnantes Beispiel für die unglaubliche Fähigkeit Rubens zur metamorphotischen Verwandlung. Sie sehen nicht etwa, wie Pilatus Christus dem Volk zeigt, sondern Pilatus zeigt Christus ihnen. Uns als Betrachter.
Und Christus blickt uns direkt an. Pilatus zieht seinen Kopf an den Haaren zurück. Christus nackter Oberkörper wölbt sich vor wie dargeboten. Drahtig, muskulös, sexy. Darüber die Dornen, das Blut, der eindringliche Blick. Ein starkes, höchst ambivalentes Gemälde. Inspiriert hat Rubens zu dieser erotischen Darstellung des Leib Christi die antike Skulptur eines triebhaften Kentauren. Halb Mann, halb Pferd. Sie steht in der Ausstellung als Gipsabguss gleich neben dem Gemälde Ecce Homo. So kann man sofort erkennen, der virile, sich stark wölbende Oberkörper von Christus und dem Kentaur gleichen sich. Diese direkte Gegenüberstellung ist das Prinzip der gesamten Frankfurter Rubensschau. An vielen bedeutenden Werken des großen flämischen Barockmalers zeigt sie konsequent und anschaulich seine Vorbilder und Inspirationsquellen.
Er ist in der Beziehung ein ganz unglaublich breit interessierter Künstler, der andererseits immer auch statusbewusst gerne Spitzenwerke als Bezugspunkt wählt.
Farbenprächtige Gemälde von Tizian und Tintoretto zum Beispiel, Fresken von Michelangelo und vor allem Skulpturen der Antike, herausragende Darstellungen menschlicher Körper und Mythenwesen, die in der Ausstellung immerhin als Gipsabgüsse zu sehen sind. Ebenso wie die vielen Skizzen, die Rubens auf seiner Italienreise von diesen Skulpturen angefertigt hat, wie etwa dem zu Barockzeiten schon berühmten Torso vom Belvedere. Kurator Jochen Sander.
Er dokumentiert diese Werke in einer Serie von Zeichnungen von allen Seiten um die Skulpturen herumgehend, um sie dann später unter ganz anderen Themen, unter ganz anderen Bildkontexten zu nutzen, um etwas unverwechselbar Neues, Eigenständiges zu produzieren.
Rubens Kraft der Verwandlung, wie nun auch die Ausstellung in Frankfurt heißt, zielt auf die Überbietung seiner Vorbilder. Die sogenannte Emulatio, das Wetteifern, war künstlerisches Schaffensideal. Und Rubens hat es perfekt beherrscht. Das zeigt die Frankfurter Ausstellung detailliert und sehr gut nachvollziehbar. Er dramatisierte seine Darstellungen, etwa durch untersichtige Perspektiven, theatralische Szenen mit viel Emotion und Pathos, durch Blut und viel nackte Haut. Und natürlich riesige Formate. Rubens zielte stets auf die größtmögliche Wirkung beim Betrachter. Es fühlt sich fast an, als würde die Frankfurter Ausstellung versuchen, den großen Illusionskünstler des Barock zu entzaubern. Kurator Jochen Sander sieht das allerdings ganz anders.
Ich empfinde das nicht als Entzauberung, sondern im Gegenteil. Man versteht mehr von diesem Künstler, wie er gestaltet, wie er operiert, wie er tickt. Und insofern ist es einfach spannend, ihm beim Arbeiten quasi zuzuschauen. Mein Respekt vor diesem Künstler ist massiv gestiegen im Laufe dieser Vorbereitung dieser Ausstellung, weil mir klar geworden ist, wirklich wie genial an vielen Punkten diese Transformation letzten Endes ausgefallen ist.
Die gelungene Ausstellung im Frankfurter Städelmuseum zeigt uns anhand vieler qualitativ herausragender Werke auch den Rubens, den wir erwarten. Mit den drallen Frauen und muskulösen Heroen, mit Tragik und großer Sinnlichkeit. Aber sie zeigt ihn uns so, wie wir ihn noch nicht gesehen haben.
Ab heute also kann sich jeder im Städel mit dem Werk des flämischen Malers auseinandersetzen, mit dem erotischen Christus mit viel nackter Haut, auch mit der Darstellung der frierenden Venus aus dem frühen 17. Jahrhundert. Haben diese Bilder das Potenzial, heutige Betrachter zu empören? Ist der Blick des Malers auf die junge Frau aus heutiger Sicht noch moralisch korrekt? Gerlinde Gruber, Sie sind am Kunsthistorischen Museum in Wien die Fachfrau für Rubens, sind dort auch Kuratorin. Als erstes fällt an der Venus auf, ein Hungerhaken war die nicht. Warum hat Rubens sie als füllige Frau gemalt?
Rubens ist bei der Venus von einem wunderschönen antiken Kunstwerk ausgegangen, der kauernden Venus, die halt auch etwas fülliger war, sehr naturalistisch, und die hat er einfach noch verlebendigt, und durch dieses Verlebendigen wirkt sie jetzt vielleicht fülliger. Tatsächlich ist sie einfach so wie diese kauernde Venus, das Vorbild, das er hatte.
Wir sehen ja auf diesem Bild, das ab heute auch im Städel zu sehen sein wird, den fleischlichen Rücken der Venus. Wir sehen sie nicht von vorne, wir sehen ihre Brüste nicht, aber wir sehen ihren Rücken und den kleinen Jungen, den Amor an ihrer Seite und den Satyr im Hintergrund, dem man durchaus böse Gedanken unterstellen könnte. Der guckt die beiden lüstern an. Welche Rolle spielt der Satyr im Kontext dieses berühmten Bildes?
Naja, Satyren sind prinzipiell sehr lustvolle, lüsterne Wesen. Also diese Kombination zwischen Mensch und Tier, in dem Fall Mann und Ziegenbock, sind natürlich Wesen, die in der Antike, in den Mythologien ganz stark von den Trieben geprägt sind. Und diese Rolle hat er hier wahrscheinlich schon. Die Frage ist nur, ob es überhaupt ein Satyr ist. Es könnte auch eine Fruchtbarkeitsgottheit sein, der Gott Liebe, der eben für Ackerbau und Wein zuständig ist. Und in dem Fall ist es einfach so, dass er mit dem Füllhorn Speis und Trank sozusagen bringt und eigentlich die Erlösung für die Venus auch zumindest so gedeutet werden könnte.
Und man könnte ja, weil Bildbetrachtung findet ja auch im Auge des Betrachters statt, sich vorstellen, der könnte diese frierende Venus wärmen, indem er sie umarmt, indem er sich auf sie legt.
Man kann sich alles Mögliche vorstellen. Man kann auch überlegen, wenn man das Ganze auf eine abstraktere Ebene heben möchte, ob für Liebe Essen und Trinken wirklich so wichtig sind, wie es in dem Bild zu sein scheint. Also es ist ein Bild, das sehr offen, sehr vielschichtig ist und wo man sich wirklich in ganz unterschiedliche Interpretationsrichtungen bewegen kann und das einfach Spaß macht, weil es eben keine eindeutige Bildaussage gibt. Es ist ein sehr mysteriöses Bild in einem gewissen Sinn, das vom Thema her auch etwas sehr Seltenes ist.
Und Uneindeutigkeit macht ja auch immer den Reiz von Kunst aus. Lassen Sie uns mal einen Blick in die damalige Zeit, in das Atelier von Rubens werfen. Hat er für seine Darstellung der frierenden Venus ein Modell engagiert?
Nein, das ist etwas, was wir heute wahrscheinlich gar nicht mehr so wissen. Damals waren weibliche Modelle ein absolutes No-Go. Das gab es für Rubens nicht. Deshalb waren ja antike Vorbilder wie Skulpturen so wichtig, um anhand von denen den weiblichen Körper zu studieren. Rubens hatte nicht die Möglichkeit, sich da ein Modell ins Atelier zu stellen. Man hat mit männlichen Modellen gearbeitet. Manches Mal hat man deshalb auch das Gefühl, dass die Frauenkörper so ausschauen, wie wenn sie verweiblichte Männerkörper wären, weil es dieses weibliche Modell im Norden zu der Zeit einfach noch nicht gegeben hat.
Also Barockmalerei ist die des 17. Jahrhunderts. Mhm. Da war ja die Kirche noch eine moralische Zensurinstanz. Die hatte ein scharfes Auge darauf, was gemalt werden durfte und was nicht. Gingen denn nackte weibliche Körper einfach so durch?
Es kommt immer auf den Kontext drauf an, in dem sie präsentiert worden sind. Für antike Geschichten, Mythologien war Nacktheit etwas ganz Akzeptiertes. Also solange es sich um Göttinnen handelte, gehörte es sozusagen zum Usus, die nackt darzustellen. Eine bürgerliche Frau stellt sich prinzipiell nicht nackt dar. Also das sind nicht einmal barfuß wird die dargestellt. Wenn sie barfuß dargestellt ist, dann will sie eine Allegorie sein, also kein Porträt mehr, sondern da geht es dann schon um irgendeinen abstrakten Inhalt, der auf die Art und Weise vermittelt wird. Also da gab es relativ eindeutige Regeln.
Und die wurden auch strikt durchgesetzt, das heißt, denen konnte kein Künstler entgehen, auch Rubens nicht.
Die waren allgemein akzeptiert. Es gibt im 16. Jahrhundert das Problem, dass Stecher bei Regelüberschreitung dann tatsächlich ins Gefängnis geworfen werden. Da gibt es eine Serie von sehr eindeutigen sexuellen Darstellungen, die ohne den Vorwand einer mythologischen Geschichte zuerst publiziert werden und dann aber sofort mythologisiert werden, um sie eben verbreiten zu können.
Aus Ihrer Sicht wäre eine Prüfung des Werkes von Rubens aus dem 17. Jahrhundert auf seine sexistischen Anteile heute lächerlich?
Na, ich finde, dass das Ganze ein bisschen in eine falsche Richtung geht. Ich finde es gut, wenn man sich seine Bilder anschaut und man kann sie ruhig unter ganz verschiedenen Blickwinkeln auch heutige Fragestellungen anschauen. Man könnte diskutieren, wie das Schönheitsideal damals war, wie sich Frauen in ihren Körpern gefühlt haben. Ich finde, dass die Frauen sich in seinem Körper sehr wohl gefühlt haben. Aber im Sexismus zu unterstellen, ist einfach ein vollkommen ahistorischer Ansatz, der einfach die Fakten vollkommen ausblendet.
Erläuterungen der Kunsthistorikerin und Wiener Kuratorin Gerlinde Gruber. Sie hören H2 der Tag über Kunst und Moral, wenn Körper provozieren. Das taten die übrigens immer. Der sicher berühmteste Fall ist der des italienischen Malers Michelangelo, Wie musste dieses Genie mit dem Papst um die Fresken in der Sixtinischen Kapelle kämpfen? Um sein jüngstes Gericht, das der Papst schamlos und unsittlich fand. Wie diese heftige Debatte im frühen 16. Jahrhundert verlief? Der amerikanische Schriftsteller Irving Stone hat das ziemlich realistisch beschrieben. Zuerst der Papst.
Nun gut, ich will nicht verlangen, dass der Wandbelag abgerissen wird. Wir werden das Fresko einfach übertünchen. Dann können Sie darauf etwas malen, was jedermann glücklich macht. Etwas Einfaches und Frommes, das Ihnen leicht von der Hand geht. Er war zu betäubt, um zurückzuschlagen. Doch nicht so die Römer. Seine Freunde und Anhänger, seine Bewunderer bei Hofe, darunter eine Anzahl Kardinäle unter Führung von Ercole Gonzaga, begannen einen Feldzug zugunsten Michelangelos. Eines Tages trat ein ungenannter Vermittler mit einem Vorschlag auf, den Rom für einen glänzenden Kompromiss hielt. »Meister, das jüngste Gericht ist gerettet.« »Ich kann es nicht glauben. Der Papst hat zugestimmt?« »Es nicht zu zerstören. Es soll auch nicht übertüncht werden.« Michelangelo sank in seinem Lederstuhl zusammen. Schwer atmend sagte er, »Ich muss hinaus und jedem Einzelnen persönlich danken, der mir geholfen hat.« »Meister«, unterbrach ihn Daniele mit abgewandten Augen, »wir mussten einen Preis zahlen.« »Was für einen Preis? Nun, um den Papst zu besänftigen. Er ist damit einverstanden, dass die Wand nicht zerstört wird, vorausgesetzt, dass die nackten Gestalten mit Hosen bekleidet werden.« »Mit Hosen?« »Und die Frauen mit Unterröcken. Wir müssen überall die Schamteile verhüllen. Nur ein paar Frauen dürfen über dem Gürtel nackt bleiben. Sonst muss alles von den Hüften bis zu den Knien verdeckt werden, besonders bei den Figuren, deren Vorderseite der Kapelle zugekehrt ist. Seine Lieblingsheiligen müssen ganz bekleidet werden. Und die Gewänder der heiligen Katharina und der Maria sollen aus dichterem Stoff bestehen.« »Wenn ich mich in jungen Jahren der Anfertigung von Schwefelhölzern gewidmet hätte«, fluchte Michelangelo, »würde ich jetzt weniger leiden.«
Im späten 20. Jahrhundert wurde Michelangelos Fresko übrigens restauriert und die vom Papst erzwungenen Höschen und Lindenschürze wegretuschiert. Das Fleisch liegt jetzt wieder frei und bloß, so wie es Michelangelo gewollt hat. Es dauerte aber eine Weile. Und jetzt nach New York, ins Metropolitan Museum. Dort hängt das Bild der sehr jungen, träumenden Therese, ein Werk des Malers Balthus aus dem Jahr 1938. Dieser Therese muss jeder Betrachter und jede Betrachterin in die weiße Unterhose schauen. Denn die schlanken Beine der Therese, die sind weit und durchaus einladend geöffnet. Ist das Sexismus in der Kunst? Und war Balthus ein böser Finger, der sein junges Modell ausgebeutet hat? 11.000 Unterzeichner einer Petition in New York meinen genau das. Weg damit. Balthus in den Keller. Georg Schwarte erzählt Ihnen das.
Was darf Kunst in Zeiten von MeToo? Kunst in Zeiten, in denen andernorts Missbrauch aufgedeckt, sexuelle Gewalt gegen Menschen nicht länger totgeschwiegen wird.
I'm down with other people who have done, you know, crazy things that are provocative, but there needs to be a line drawn.
Ich habe nichts gegen Leute, die provokative Dinge tun, aber es muss eine Grenze geben, sagt Mia Merrill. Sie steht vor dem berühmten Metropolitan Museum of Art und sagt drinnen, hier im Saal 907 des Museums, dort sei die Grenze überschritten. Dort zu sehen das Bild des französischen Malers Balthus. Therese träumend. Für Mia Merrill ein Albtraum. Zu sehen, ein Mädchen in einem Raum, 11, 12 Jahre, allein. Sie sitzt auf einem Stuhl, die Beine gespreizt, ihre Unterwäsche zu sehen. Sie sieht verstört aus. Das Bild ist für mich Pornografie, nicht Kunst. Kunst in Zeiten von MeToo. Provokant? Kunst? Kinderpornografie? Mia Merrill hat via Facebook eine Online-Petition gestartet, sagt, es gehe nicht um Zensur, nicht darum, das Bild zu zerstören, aber in diesen neuen Zeiten ein Gemälde zu zeigen, das ein Kind zum Objekt degradiere, sexualisiere, da sei die Grenze. Ihre Forderung, abhängen oder wenigstens den Kontext erläutern.
He has a track record of voyeuristic tendencies with prepubescent girls.
Balthus, er habe eine lange Geschichte voyeuristischer Tendenzen im Umgang mit präpubertären Mädchen. MeToo und Balthus, MeToo und die Kunst. Walthuis sorgt in der Tat nicht zum ersten Mal für Diskussionen. Eine Retrospektive vor 3 Jahren ebenfalls hier im Met-Museum brachte schon damals Ärger. Eine Galerie zeigte begleitend Polaroid-Fotos, die der Künstler von seinen kindlichen Modellen erstellt hatte. Kinderpornografie oder Kunst? Das Folkwang-Museum in Essen, das diese Fotos zeigen wollte, beantwortete die Frage, nahm damals davon Abstand. Das Metropolitan-Museum aber bleibt dabei. Ins Mikrofon wollte niemand der Kuratoren sprechen, schriftlich nur die Stellungnahme.
Solche Momente geben die Gelegenheit zur Konversation. Visuelle Kunst ist eines der bedeutendsten Mittel, das wir für die Reflexion von Geschichte und Gegenwart haben.
Zensur und Bildersturm oder berechtigtes Aufarbeiten eines Anliegens der MeToo-Bewegung, Schweigemauern einzureißen. 11.000 Männer und Frauen aus aller Welt haben bis heute die Petition von Mia Merrill unterzeichnet. Wie also umgehen mit derlei Kunst, wie auch mit Künstlern, denen Missbrauch vorgeworfen wird? Der Opernkritiker der New York Times stellte sich selbst diese Frage in Bezug auf den Star-Dirigenten James Levine, dessen CD-Sammlung vom Opernkritiker Tomasini verehrt, stand bisher in dessen Wohnzimmer sichtbar für jeden. Er fragte sich jetzt öffentlich, ob die Wahrnehmung der Musik im Lichte der Missbrauchsvorwürfe gegen Levine eine andere, eine neue sein müsse. Antwort offen. Me Too hat wohl endgültig auch die Kunstszene erreicht.
Das hat sie, aber die Leitung des MoMA in New York sagt nein, die träumende Therese, die bleibt hängen. Zeigt das MoMA also Rückgrat und verteidigt heroisch die Freiheit der Kunst? Katrin Lorch, Kunstkritikerin der Süddeutschen Zeitung, was meinen Sie?
Ja, ich meine, dass das MoMA tatsächlich Rückgrat zeigt. Denn wir haben natürlich da eine Online-Petition, das heißt, da stehen nicht 11.000 Menschen vor dem Museum, sondern viele Leute, die vielleicht noch nie im Museum waren, die das Bild nie im Original gesehen haben, haben eine Petition unterschrieben, die schon tatsächlich sehr Aufrufcharakter hatte. Das ist jetzt für mich jetzt nichts, was mit demokratischer Willensbildung zu tun hat.
Der Maler Balthus ist 2001 gestorben. Der kann sich nicht mehr äußern. Was wir aber wissen, der schätzte ganz junge Mädchen und malte sie auch, erholte sie in sein Atelier. Taugt diese Tatsache dazu, eine Debatte über Sexismus zu führen, über männliche Macht und weibliche Ohnmacht?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es ja auch schon deswegen richtig, Therese träumend, was zweifellos ein fantastisches Bild ist, erstmal hängen zu lassen, denn genau die Debatte brauchen wir jetzt ja. Und ich finde es auch gut, dass eine Künstlerin sagt, sie muss jetzt Unterschriften sammeln, genauso wie die Aktion von Sonja Beuys in der Manchester Art Gallery. Wenn, das ist Kunst da, dass wir uns unserer selbst, unserer Identität und Geschichte verständigen können und das zum Beispiel nicht in sehr komplizierten Gesprächen machen müssen, wo wir Dinge erst konstruieren. Und bei Balthus ist es ja so, selbst die kleine Anna, die über Jahre von ihm fotografiert wurde als Vorlage für Gemälde, das war in der Schweiz, selbst die kann sich an keinen echten Übergriff erinnern. Das heißt, wir haben es mit niemandem zu tun, der Pädophilie begangen hat, nur mit jemandem, der tatsächlich sehr pädophile Gemälde oder eben Fotografien geschaffen hat. Und tatsächlich war ich, als es darum ging, ob man diese Polaroids, die eben so Skizzencharakter hatten, als es darum ging, ob man die vor einigen Jahren im Essener Folkwang-Museum zeigen sollte, war ich dagegen. Weil ich fand, dass diese Skizzen oder diese Skizzenfotografien es nicht rechtfertigen. Also man muss schon sehr genau auf den Einzelfall gucken, worum es geht. Und wie Sie sagen, geht es darum, dass ein Künstler selbst übergriffig war oder sind es Bildwelten, die einen stören?
Im Kern ist die Debatte über Sexismus in der Kunst, über die Darstellung von Frauen, von Körpern, von Sinnlichkeit, eine politische. Geht die aber nicht an der großen Mehrheit der Museumsbesucher völlig vorbei? Wollen wir Besucher überhaupt pädagogisch und moralisch belehrt werden mit dem Warnhinweis, Achtung, Sie sehen jetzt ein umstrittenes Bild, bitte nehmen Sie Ihr Riechsalz mit?
Das gibt es ja schon in vielen Museen, also in Deutschland nicht so sehr, aber in angelsächsischen und vor allem amerikanischen Museen wird man ja sehr genau gewarnt, dass die Gemälde in einem bestimmten Saal die Gefühle verletzen könnten. Das heißt, da hat die Kunst schon ganz häufig diese Anführungsstriche. Was man ja auch lernt in einer demokratischen Gesellschaft, wo Vielstimmigkeit und auch viele verschiedene Ansichten wichtig sind, ist, dass man nicht alles auf sich beziehen muss und dass nicht immer Konsens herrschen muss. Das heißt, die Fähigkeit, auch Distanz einzunehmen oder zu sagen, dieses Gemälde dort ist vielleicht eine Darstellung, die die Gefühle verletzen könnte, aber es ist nicht gegen mich gerichtet. Man geht in das Museum und ist in der Lage, einen kritischen Abstand zu wahren und vielleicht eigene Gedanken, die gegen eine Therese träumen Darstellung gehen, präziser zu fassen und hinterher auch genauer zu wissen, was man damit nicht möchte.
Sie sagen ganz kurz zum Schluss, in den Vereinigten Staaten gibt es schon solche Warnhinweise schon. Rechnen Sie damit, dass das jetzt auch in europäische und in deutsche Museen einzieht?
Zum Glück haben wir Museumsdirektoren und Kuratoren, die da einen großen Konsens haben darüber, dass man tatsächlich die Dinge, die sie zeigen, zumuten kann. Und man muss auch eins sagen, es geht häufig gar nicht ums Abhängen, es geht darum, etwas aufzuhängen. Und da sind unsere Museumsdirektoren ziemlich fit darin, sich zu überlegen, was jetzt genau das sein könnte, was wir sehen sollten, damit wir die Diskussionen führen, die wir auch führen müssen.
Katrin Lorch, Kunstkritikerin der Süddeutschen Zeitung. Besten Dank für das Gespräch. Und was halten Sie davon? Ein 40-jähriger Mann verfällt dem grazilen Zauber eines ganz jungen Mädchens, einer Lolita. Und er verabreicht ihr Schlafmittel, um sie endlich besitzen zu können. Ist das, was Sie gleich hören werden, großartige Literatur? Oder muss dieser Roman weg?
Es gelang mir, ihr mein gieriges Fleisch so nahe zu bringen, dass ich die Aura ihrer nackten Schulter wie einen warmen Atem an meiner Wange spürte. Und dann setzte sie sich auf, rang nach Luft, murmelte mit irrsinniger Geschwindigkeit etwas von Boten, zerrte an den Laken und fiel in ihre blühende, dunkle, junge Unbewusstheit zurück. Als sie sich in diesem überquellenden Schlafstrom hin und her warf, schlug ihr Arm, eben noch kastanienbraun, jetzt mondblass, über mein Gesicht. Einen Augenblick lang hielt ich sie. Sie befreite sich aus meiner kaum merklichen Umarmung, unbewusst, ohne Heftigkeit, ohne persönlichen Widerwillen, sondern mit dem neutralen, klagenden Gemurmel eines Kindes, das seine legitime Ruhe will. Und wieder war die Lage die gleiche. Lolita, ihr gekrümmtes Rückgrat, Humbert zugewandt. Humbert, den Kopf auf die Hand gestützt, brennend vor Verlangen und Magensäure. Letztere erforderte einen Gang ins Badezimmer, um dort einige Schluck Wasser zu trinken. In meinem Fall das beste mir bekannte Mittel, außer vielleicht Milch mit Radieschen. Und als ich den seltsamen, strahlend gegitterten Kerker wieder betrat, wo Lolitas alte und neue Kleidungsstücke in verschiedenen Posen der Verzauberung über den Möbeln hingen, die vage zu schweben schienen, setzte sich meine unmögliche Tochter auf und verlangte mit klarer Stimme ebenfalls etwas zu trinken. Sie nahm den nachgiebigen, kalten Pappbecher in ihre schattenhafte Hand und goss seinen Inhalt dankbar hinunter. Die langen Wimpern becherwärts geneigt und mit einer kindlichen Bewegung, die reizender war als jede sinnliche Liebkosung, wischte die kleine Lolita ihre Lippen an meiner Schulter ab. Sie fiel auf ihr Kissen zurück, ich hatte ihr meines weggezogen, während sie trank, und schlief sofort wieder ein.
Lolita, der bekannteste Roman des russisch-amerikanischen Schriftstellers Wladimir Nabokov. Seit 1955 zweimal verfilmt, bis heute umstritten, vor allem in Literaturseminaren amerikanischer Universitäten. Es gibt Studentinnen, die diesen Roman unerträglich finden und sich weigern, damit auseinanderzusetzen und ihre Professoren unter Druck setzen. Was sind ihre Motive? Müssen wir die tatsächlich ernst nehmen? Hadija Haruna Oelker über diejenigen, die in der Debatte über Sexismus und Kunst Schlagzeilen und Politik machen.
Die Frauen der Antisexismusbewegung stammen aus verschiedenen Szenen. Es sind Wissenschaftlerinnen, Aktivistinnen, aber auch Künstlerinnen unterschiedlichen Alters. Sie eint ein feministisches Verständnis. Dieses ist nicht neu. Bereits 1970 lässt sich ein feministischer Aktionismus festmachen, schreibt Felicitas Aul in ihrem Buch »Sexismus in der Kunst«. Die feministischen Guerilla-Girls aus New York wiederum plakatierten 1989, müssen Frauen nackt sein, um ins Metropolitan Museum zu kommen, und stellten fest, dass weniger als 5% der Künstler in der Abteilung Moderne Kunst Frauen, aber 85% der Akte weiblich sind. Noch heute will die feministische Künstlerinnengruppe Guerilla-Girls mit ihren Aktionen auf Sexismus und Rassismus in der Kunstwelt aufmerksam machen. So auch in der aktuellen Debatte um das Gemälde von Balthus im Metropolitan Museum in New York, auf dem ein pubertierendes Mädchen in freizügiger Pose abgebildet ist. Auch die New Yorker Unternehmerin Mia Merrill rief in einer Petition dazu auf, das Gemälde zu entfernen oder mit einem neuen Begleittext zu versehen. All diesen Frauen geht es weniger um persönliche Gefühle oder das Unbehagen des Publikums. Es geht ihnen vorrangig um die Ausbeutung des abgebildeten Mädchens. Sich mit Werken kritisch auseinanderzusetzen, die eine gewaltvolle Geschichte aufzeigen und sie aufzuarbeiten, das fordert auch die Autorin und New York Times-Kritikerin Gina Belafonte. Sie unterscheidet zwischen Kunst, die Ausbeutung imaginiert oder dokumentiert, und Kunst, die aktiv an Ausbeutung beteiligt ist. Die Kunsthistorikerin und freie Kuratorin aus New York, Julia Pelter-Feldman, schließt sich dem an. Deshalb versteht sie den Aufruf zur Zensur auch nicht als Akt der Zerstörung, sondern als Mahnmal für eine lebendige Vergangenheit. Feldman plädiert dafür, Kritikern zuzuhören und fordert die Kunstwelt dazu auf, Ausbeutung nicht weiter unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit zu feiern.
Solange Frauen und andere marginalisierte Gruppen keinen gleichberechtigten Zugang zur Kunstwelt haben, bleibt das abstrakte Ideal der Kunstfreiheit ein liberales Trugbild.
Eine genaue Zahl der Anhänger der Antisexismusbewegung im Kunstbetrieb gibt es nicht. In jedem Fall sind es auch Kulturschaffende selbst, die die Debatte anstoßen. Wie kürzlich Claire Ganaway von der Manchester Art Gallery. Die Kuratorin hängte das Gemälde Hylas und die Nymphen von Waterhouse im Rahmen einer künstlerischen Performance vorübergehend ab. Darauf abgebildet 7 barbusige Frauen, die den angesichts der prallen Erotik wehrlosen Jüngling Hylas zu sich ins Wasser und damit in den Tod ziehen. Es ging Ganaway weniger um das Bild, als vielmehr darum, dass das Museum in ihren Augen weibliche Körper als entweder passiv, dekorativ oder femme fatale zeige. Inzwischen hängt das Bild wieder und die Aktion wird Ende Februar Teil einer Ausstellung zum Thema Selbstzensur der Künstlerin Sonja Beuys werden.
Sie hören HR2 Kultur, der Tag, Kunst und Moral, wenn Körper provozieren. Wir haben über die Motive der Frauen gehört, die sich gegen Sexismus in der Kunst wehren. Und das impliziert die Frage, malen Frauen eigentlich anders als Männer? Deborah Schmidt, sie tun das. Sie arbeiten als Künstlerin in Berlin und sie suchen andere Posen für Frauen. Beschreiben Sie uns das.
Genau, also in meiner Malerei stelle ich vor allen Dingen Frauen nicht wie klassisch auch in geprägt in der Aktmalerei. Die ist ja eher so, dass Frauen objekthaft dargestellt werden und nicht als Subjekte. Und ich versuche eher Frauen nicht mit offenem Mund oder ja so lassiv liegend da, sondern wirklich handelnd. Und teilweise mache ich das auch, indem ich Frauen in Bewegung zeige, dass ich mir tanzende Personen auch anschaue. Weil ich finde, darin gibt es oft so Bewegungen, die sind auch nicht so klassisch. Also die machen es einfach spannend, das anzuschauen.
Beschreiben Sie doch bitte nochmal, was ist objekthaft? Also wenn man Frauen als objekthafte Wesen darstellt, was ist das?
Gerade in der Kunst waren Frauen immer die Musen, die man gemalt hat und waren eigentlich gar nicht die, die gemalt haben. Und letztlich geht es mir darum, halt auch zu zeigen, doch mittlerweile gibt es auch Frauen, die handeln und nicht mehr nur noch als sozusagen Gegenstand gemalt werden.
Würden Sie denn eine 13-Jährige engagieren, wie das der Maler Balthus gemacht hat, um eine junge Frau darzustellen? Würden Sie das tun?
Würde ich nicht.
Arbeiten Sie überhaupt mit Modellen in Ihrem Berliner Atelier?
Ich arbeite nicht mit Modellen, also hauptsächlich arbeite ich mit Fotovorlagen, aber teilweise inszeniere ich die Fotos dann auch mit Freundinnen, Freunden und male die dann ab.
Also nicht am lebenden Subjekt gemalt?
Genau.
Was interessiert Sie überhaupt am weiblichen und am männlichen Körper? Sie könnten ja auch Blumen malen, das tun Sie aber nicht.
Genau, also mir geht es darum, weil der Körper spielt doch eine sehr große Rolle. Also weil gerade der Kunstmarkt auch so sexistisch ist, hatte ich so das Gefühl, ich muss mal einen Gegenpol machen und einen anderen Aspekt reinbringen und eine andere Bildwelt schaffen. Also weil wenn man sich wirklich klassische Aktmalerei anguckt, die ist irgendwie doch immer ähnlich. Und mir ist es ein Anliegen, auch gleichzeitig zu zeigen, man kann Frauen auch anders darstellen. Und zudem beschäftige ich mich auch noch mit Körpern, die nicht unbedingt zweigeschlechtlich sind. Das heißt, also zwischen den Geschlechtern sich befinden. Transmenschen oder intersexuelle Personen, homosexuelle Menschen darzustellen.
Und wie nimmt der Kunstmarkt Ihre Arbeiten auf? Gibt es Galerien, die das interessiert, was Sie tun?
Ich bin jetzt nicht total bekannt auf dem Kunstmarkt. Meistens bewegt man sich doch in so einer Nische, also so in so einer queer-feministischen Blase, würde ich mal sagen, weil man dann doch merkt, dass der Kunstmarkt dann doch darauf abzielt, dass Bilder, die sich wirklich gut verkaufen, und das sind ja dann oft auch tatsächlich weibliche Bilder oder genau, also irgendwie dieses Sex-Sells zählt ja leider doch im Kunstmarkt oft. Aber in einer bestimmten Nische kann ich mich schon sozusagen vermarkten auch.
Wir führen in dieser Ausgabe des Tags die Debatte, was ist Sexismus in der Kunst? Wie muss man sich heute oder könnte man sich heute mit der Darstellung von Frauen in den Epochen der Kunstgeschichte auseinandersetzen? Ist Ihre Meinung, dass Kuratoren jetzt diese Rolle übernehmen sollten? Früher war es ja die Kirche und kirchliche Sittenwächter. Sind jetzt Kuratoren gefragt, in Museen zu überlegen, welches Bild könnte feministische Moralvorstellungen verletzen? Was erwarten Sie da?
Also ich habe vor allen Dingen die Erwartung, dass einfach Museen gerade auch eine Vielfalt darstellen. Also dass nicht immer die klassischen Bilder dargestellt werden, weil Kunst soll ja auch zu einer Auseinandersetzung führen in der Gesellschaft. Und wenn die ganze Zeit Stereotype reproduziert werden, dann finde ich es auch teilweise langweilig. So, ja. Ich gehe gerne ins Museum, wenn ich abwechslungsreiche Kunst sehe oder auch kritische Kunst. Und da erwarte ich auch von Kuratoren, Kuratorinnen, dass sie darauf achten, dass es nicht so plakativ ist oder rassistische oder sexistische Bilder nicht gang und gäbe sind.
Deborah Schmidt, besten Dank nach Berlin. Und hier jetzt mal zwischendurch kurz etwas zur Erbauung. Kirchliche Sittenwächter haben ja immer viel Sorgfalt darauf verwandt, ihre Zensur zu begründen. Und das Wort Sünde, das fiel immer.
Von dem Betrachten nackter Bilder und anderen Perversitäten. Maler und Bildhauer, welche obszöne Bildwerke, das heißt Bilderwerke, auf denen die unehrbaren Teile entblößt oder nur leicht verhüllt sind, anfertigen oder ausstellen, oder auch diejenigen, welche solche Bilderwerke in ihrer Wohnung zum öffentlichen Anblicke aufstellen, sündigen schwer. Schwer sündigt auch, wer solche Bilder, einmal fundamental nackte Bilder und Kunstwerke genannt, anschaut, wenn das nicht geschieht für kurze Zeit aus großer Entfernung oder das Bild selbst wegen seines Alters kaum mehr Farben hat. Im Allgemeinen das Nämliche, jedoch mit einigen Milderungen, ist zu sagen vom Anblick von Statuen. Insofern Statuen, weil diese nicht gemalt, weniger die Lust reizen als Bilder. Es ist kaum nötig zu bemerken, dass der Anblick von Bildern und Statuen nicht deswegen schon erlaubt ist, weil diese in öffentlichen Sammlungen aufgestellt sind. Wie man mit Modellen nicht sündigt. Selbst wenn Künstler oder Kunstschüler in Galerien zwischen anständigen Kunstwerken auch zweifelhafte Nuditäten und wirklich unanständige Werke sehen, müssen sie durch Gebet, Erneuerung des guten Vorsatzes, Vorsicht in den Blicken die nächste Gelegenheit zu einer entfernteren machen. Und ohne triftigen Grund hat man solche Sammlungen überhaupt als nächste Gelegenheit zur Sünde und oft als Ärgernis für andere zu meiden. Modellstehen von Mädchen oder Frauen, bei denen nur die Genitalien bedeckt sind, wird an sich nicht erlaubt. Sind jedoch Künstler bei ihrer Ausbildung zum Zeichnen solcher Weiber gezwungen, sündigen sie nicht. Sie dürfen aber selbstverständlich in die geschlechtlichen Regungen nicht einwilligen und müssen daher versuchen, durch Gebet und Erneuerung des guten Vorsatzes die Gefahr zu einer entfernteren zu machen.
Also, wenn das Fleisch sich regt, hilft ein Gebet immer. Diese präzisen Anweisungen an Maler und Bildhauer haben wir in der Sexualgeschichte des Christentums gefunden von Karl-Heinz Deschner. Der katholischen Kirche ging es um die Aufrechterhaltung von Macht und Moral, so wie sie es verstand und interpretierte. Den Nazis wiederum ging es um die Reinheit der deutschen Rasse, die vor vermeintlich entarteter Kunst geschützt werden musste. Entartet war wie Sexismus heute ein Kampfbegriff, mit schrecklichen Folgen für Künstler und Museen. Jan Tussing schildert Ihnen das.
Mein Führer, meine Damen und Herren.
1936 wurde moderne Kunst in Deutschland verboten. Hunderte von Kunstwerken wurden aus Museen entfernt und entweder für die Ausstellung entartete Kunst konfisziert, ins Ausland verkauft oder zerstört. Propagandaminister Josef Goebbels war einer der führenden Nazi-Politiker und richtete die Reichskulturkammer gleich nach der Machtergreifung 1933 ein, um alle Künstler in Deutschland zu kontrollieren.
Die Revolution, die wir gemacht haben, ist eine totale.
Wer keinen Arier-Nachweis erbringen konnte, wurde nicht aufgenommen. De facto also ein Berufsverbot, das in erster Linie jüdische Kulturschaffende betraf, aber auch solche Künstler, die aus Sicht des Naziregimes entartete Kunst produzierten. 650 Kunstwerke wurden schließlich im Sommer 1937 in München in einer Ausstellung präsentiert. Wie eine Freakshow, sagt der US-Kulturhistoriker Sander Gilman.
The common person walked into the degenerate art show in a sense as a horror show.
Der normale Besucher ging in die Ausstellung Entartete Kunst wie in ein Horrorkabinett. Das Zeug an der Wand ist Arbeit von Verrückten, von Outsidern, von Leuten, die die deutsche Kultur zerstören wollen. Die Ausstellung ging als Wanderausstellung durch die Großstädte des Deutschen Reiches und nachdem im März 38 der Anschluss Österreichs verkündet wurde, auch nach Wien und Salzburg. Die Ausstellung setzte die Exponate mit Zeichnungen von geistig Behinderten gleich und kombinierte sie mit Fotos verkrüppelter Menschen, die bei den Besuchern Abscheu und Beklemmungen erregen sollte. Alle Deutschen sollten nach Ansicht der Nazis diese Kunst als abschreckendes Beispiel sehen. Der in die USA geflohene Peter Gunther war damals gerade 17 Jahre alt, als er in die von den Nazis organisierte Ausstellung ging. Es war eine klaustrophobische Angelegenheit, erinnert er sich. Die Bilder wurden nicht an die Wände gehängt, sondern die Wand war mit den Bildern gepflastert. Einige Bilder ohne Rahmen, abstrakte Bilder hingen auf dem Kopf, mit Graffiti über, hinter und um sie herum. With graffiti written behind them and above them and around them. Die ausgestellten Werke waren von international berühmten und angesehenen Künstlern, Vertreter bedeutender Kunstbewegungen wie die Brücke, der Blaue Reiter oder auch Kubisten und Expressionisten. In einem Satz die europäische Avantgarde. Maler wie Oskar Kokoschka, Emil Nolde, Max Beckmann, Franz Marc, Lovis Corinth, Käthe Kollwitz, Paul Klee oder Oskar Schlemmer, die heute alle in wichtigen Museen der Welt zu sehen sind. Im März 39 wurden schließlich im Hof der Hauptfeuerwache in Berlin über 1000 Gemälde und fast 4000 Grafiken verbrannt. Bis heute aber ist nicht klar, welche Kunstwerke zerstört, welche verkauft und welche außer Landes geschmuggelt wurden. Klar ist nur, der Verlust dieser Kunst ist gigantisch. Heute wären die Bilder mehrere Milliarden Euro wert.
Im Erfurter Angermuseum beispielsweise beschlagnahmten die Nazis 1937 über 1000 Druckgrafiken und Ölgemälde, weil sie diese Kunst als entartet brandmarkten. Auf einen Schlag war das Museum in unserem Nachbarland leer und verwaist, künstlerisch eine Wüste. Bilder von Feininger, von Pechstein, Schmidt-Rottluff und Nolde verschwanden aus Erfurt. Thomas von Taschitzky, Sie kuratieren heute, 81 Jahre später im Anger Museum Ausstellungen. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Wie hat sich Ihr Museum von diesem Vandalismus, von diesem Akt völkischer Zensur und Raubs erholen können?
Eigentlich kann man gar nicht sagen, dass sich das Museum davon erholt hat. Ich arbeite seit 2013 hier als Kurator der Gemäldesammlung und ich habe schon gleich nach der ersten Beschäftigung mit der Sammlungsgeschichte festgestellt, das ist und bleibt eine ganz heftige Narbe in der Geschichte des Museums und das ist bis heute spürbar. Wir vermissen diese Bilder sehr, zumal anders als in den westdeutschen Museen hier in der ehemaligen DDR diese verlorenen Bilder nicht in irgendeiner Form wieder kompensiert wurden durch Privatsammlungen. Also im Rheinland etwa haben viele Museen davon profitiert, dass Privatsammler diese Verluste irgendwo auch wieder durch Schenkungen und Verkäufe aufgewogen haben. Das war hier nicht der Fall. Insofern kann man da nicht von irgendeiner Verbesserung sprechen. Aber es gibt eben seit gestern eine gute Nachricht. Wir konnten ein verlorenes Werk zurückerwerben. Genau genommen der zweite Fall. Es gab eine Skulptur von Lehmbruck, die bereits in den 90er Jahren zurückerworben werden konnte. Und jetzt haben wir den Fall eines der 14 sehr wertvollen Gemälde, die beschlagnahmt wurden, zurückerwerben zu können. Oder wir haben es bereits zurückerworben.
Eines von 14 Verschwundenen, die Sie wahrscheinlich nicht mehr wiederkriegen werden, um es nochmal klarzumachen, das war nicht Raubkunst, sondern das waren Raubzüge unter dem Rubrum, wir befreien die Museen von entarteter Kunst. Was wissen Sie eigentlich über die Reaktionen der Erfurter Bürger damals?
Ja, also das war, hielt sich natürlich in Grenzen, weil zu der Zeit natürlich schon eine weit verbreitete Angst bestand. Ich meine, das wäre auch nochmal ein Forschungsprojekt für sich, genau diese Frage zu beantworten. In der bisherigen Forschungsliteratur ist das gar nicht so genau unter die Lupe genommen worden. Klar ist aber, dass natürlich alle Bürger, deren Herz an der modernen Kunst hing, das natürlich sehr genau wahrgenommen haben. Und Erfurt war in den 20er Jahren ein echtes Avantgarde-Zentrum in Deutschland. Das ist heute im allgemeinen Bewusstsein vielleicht auch gar nicht mehr so bekannt. Es gab hier eine ganz hervorragende Expressionistensammlung. Die Umstände sind sehr differenziert zu sehen. Da gab es progressive Museumsdirektoren. Es gab einen ganz wichtigen Mäzen, Alfred Hess, der auch eigentlich vorgesehen hatte, seine damals wohl mit umfangreichste Expressionistensammlung, die es überhaupt in Deutschland gab, dem Museum zu vermachen. Dazu ist es dann auch nicht mehr gekommen. Aber dieser Alfred Hess hat zum Beispiel dem Museum regelmäßig Gemälde geschenkt. Und so waren dann zu Beginn der Nazi-Zeit hier 14 wichtige moderne Gemälde, daneben auch ganz viele wichtige Aquarelle, Zeichnungen, wie diese insgesamt eben über 1000 Werke, die dann beschlagnahmt wurden 1937.
Diese Beschlagnahmung war nicht nur völkischer Furor, sondern auch ein Geschäft für die Nazis. Wohin kamen ihre Bilder?
Ja, es ist natürlich so eine Sache, wenn man heutzutage weiß, für wie viel Geld die weiterverkauft wurden, kann man eigentlich gar nicht von so einem großen Geschäft sprechen. Da wurden dann zum Beispiel Nolde Gemälde für 2.000, 3.000 Schweizer Franken verkauft. Sie fragen, wie das genau ging. Also es gibt zum Beispiel diese eine ganz wichtige Auktion in Luzern, über die dann vor allem die ganz bedeutenden Werke versteigert wurden. Also Sie haben natürlich recht, die Nazis haben versucht, vor allen Dingen mit den bedeutenden Werken unter diesen Beschlagnahmen dann auch noch Geld zu machen. Und das ist ihnen auch gelungen, wenn auch aus heutiger Sicht das gar nicht so viel Geld war, das dafür für diese Werke damals bezahlt wurde.
Über 80 Jahre, Thomas von Taschitzky, nach der Säuberung der deutschen Museen, Ihres Museums in Erfurt durch die Nazis, wird vor allem in den USA eine Debatte über Sexismus in der Kunst geführt. Darüber, ob man ein Bild des Malers Balthus aus dem MoMA in New York entfernen sollte. Das wäre Zensur aus moralischen Gründen, anders als bei den Nazis. Aber der Eindruck ist heute, wenn man die vielen Artikel dazu in den Feuilletons liest, wir müssen die Freiheit der Kunst verteidigen. Geht es darum tatsächlich im Jahr 2018 oder ist diese Debatte einfach nur hysterisch?
Ja, das ist jetzt eine Frage der Bewertung. Also man kann vielleicht schon eine Form von Hysterie darin erkennen. Also ich habe mich jetzt speziell mit diesen neuen Geschichten um Balthus auch noch nicht so intensiv beschäftigt, um das abschließend bewerten zu können. Aber es ist natürlich klar, im Zuge der Political Correctness, die schon seit vielen Jahren als sozusagen moralisches Kriterium praktiziert wird, war es sozusagen voraussehbar, dass es auch solche Fälle geben wird. Die Frage ist jetzt, wie strikt das umgesetzt wird. Das ist aber jetzt eine Frage, die ich nicht unbedingt gleichsetzen würde mit dem, was wir vorher diskutiert haben.
Nein, aber das ist nicht dasselbe. Wo ist der Unterschied?
Naja, der Unterschied ist natürlich die Krassheit des Urteils der Nazis, dass eben massiv fast sämtliche Werke der Moderne mit einem Schlag abgeurteilt wurden. Und es ging ja sogar so weit, das Bild, das wir jetzt zurückerwerben konnten, Christian Rohls, das Bild Weiden aus dem Jahr 1904. Wenn man sich dieses Bild anschaut, denkt man, das kann doch nicht wahr sein, dass dieses eigentlich eher impressionistisch anmutende Bild auch unter diese Rubrik der entarteten Kunst fiel, zumal es eben nur ansatzweise expressionistisch war, stilistisch gesehen. Also dieses Urteil der entarteten Kunst, diese Bezeichnung, das weitete sich auch aus bis hin zum Impressionismus. Auch die französischen Impressionisten standen im Grunde auf der Liste.
Aber wenn Menschen im Furor in Museen gehen und dann mit den Bildern was machen, dann wird's schlimm. Da sind wir uns doch einig.
Ja, da sind wir natürlich uns einig, das stimmt.
Thomas von Taschitzky, besten Dank für das Gespräch. Und das war der Tag. Kunst und Moral, wenn Körper provozieren. Mein Name ist Claudia Sauter. Viel Spaß bei Rubens im Städel.